Die Schamanen gingen von der Vorstellung aus, dass der Mensch aus vier sich ergänzenden Selbstaspekten besteht. Da ist das Selbst, das sich mit der normalen alltäglichen bewussten Aktivität befasst und im Bereich der physischen Realität zu Hause ist. Dies ist das mittlere Selbst, das im Reich der Erscheinungen wirkt, in der Welt des Tonal, wie es die Indianer nannten, oder in der Mittelerde, wie sie bei den europäischen Schamanen hieß. Es ist die Welt der oben erwähnten äußeren Bewusstseinsschicht. Das mittlere Selbst agiert zusammen mit dem niederen Selbst, das dem Unterbewusstsein der heutigen Psychologie entspricht. Das niedere Selbst ist der Sitz des Gewissens, das durch die ihm vom mittleren Selbst vermittelten Vorstellungen von Gut und Böse, Moral und Unmoral konditioniert wird. Das mittlere Selbst bedient sich der Vernunft, das niedere Selbst entzieht sich der Vernunft und handelt nach Anweisungen, die auf seine Ebene gelangen. Das niedere Selbst wurde auch manchmal als Kind selbst genannt. Das Kind, das egal wie alt wir sind und in welcher Position wir uns befinden, in uns steckt und zuweilen in unserem kindlichen Verhalten zum Vorschein kommt. Den alten Weisheitslehren zufolge übermittelt das niedere Selbst dem höheren Selbst, mit dem es durch ein unsichtbares Band verknüpft ist, Denkmuster. Das höhere Selbst ist das Seelenselbst, das ewige, wahre Selbst, das auf einer Ebene über dem normalen Bewusstsein und in einem Zustand der Zeitlosigkeit agiert, das der indianische Schamane das Nagual nannte. Das höhere Selbst ist der Beschützer und Hüter des mittleren und niederen Selbst, mit deren Hilfe es die materielle Existenz erfahren kann. Das höhere Selbst formt die ihm vom niederen Selbst eingegebenen Denkmuster zu Gedanken, die sich dann als die künftige bewusste Realität des mittleren Selbst materialisieren. Diese Denkmuster werden durch das in Kapitel 6 erwähnte Prana oder Mana mit Energie aufgeladen. Die Kraft und Macht dieser Prana- und Mana-Energie bestimmt die Klarheit der Denkmuster des niederen Selbst und damit die Aktualität und Wirksamkeit der Gedanken und ihre schließliche Materialisierung. Die Prana- oder Mana-Energie reagiert auf das geistige Bewusstsein. Außerdem ist da noch das animalische Selbst, das Bewusstseinszentrum des physischen Körpers, den ein Tier hat. Das animalische Selbst ist der Aspekt in ihnen, der in Krisensituationen instinktiv handelt und vor allem mit dem physischen Überleben befasst ist. Es ist der Aspekt in ihnen, der bei Gefahr kämpft oder flieht. All diese vier Selbsts sind Teil von ihnen. Das höhere Selbst kann als das ewige spirituelle Selbst betrachtet werden. Das mittlere Selbst ist die vergängliche Persönlichkeit dieses gegenwärtigen Lebens, ihr Alltagsselbst. Das niedere Selbst ist das innere Kind und das animalische Selbst, der Aspekt in ihnen, dessen Anliegen das physische, die Selbsterhaltung, das Überleben und das Eigeninteresse ist. Das höhere Selbst besitzt ewiges Leben, sucht aber die Erfahrung, während das animalische Selbst am anderen Ende dieser Polarität über Erfahrung verfügt, aber nach dem ewigen Leben strebt. Diese Konzeption von den vier Selbsts und vier Bewusstseinszuständen war einer der Schlüssel zur Magie der Schamanen und ihren heilenden Kräften. In ihr lag auch eine der Schlüssel zur Antwort auf die Frage nach der menschlichen Identität. Wir alle haben uns irgendwann einmal die Frage nach unserer wahren Identität gestellt, einer Identität, die über den Namen, den wir bei unserer Geburt oder mit der Eheschließung erhielten, hinausreicht. Wir alle haben uns mit den ewigen Fragen nach der menschlichen Existenz befasst und nach Antworten gesucht. Aber die Antworten scheinen sich auch den gebildesten Geistern zu entziehen. Die Philosophen haben es versucht. Sie bieten uns Hoffnung an. Fromme Menschen haben es versucht. Sie bieten uns Glauben an. Spiritualisten haben es versucht. Sie bieten uns Trost an. Aber keiner gibt uns die Antworten, nach denen wir suchen. Wir erwarten, dass wir diese Antworten von irgendeiner Autorität geliefert bekommen, von irgendjemandem, der qualifiziert oder besser informiert ist als wir, vielleicht von einer Person, die spirituell weiter ist, einem spirituellen Lehrer, einem Philosophen, einem religiösen Führer, einem Mystiker, einem Guru, von einer Person, die das Wissen hat. Wir kommen nicht auf die Idee, nach innen zu sehen. Wir wenden uns nie an die eine absolute Autorität in unserem Leben, die uns besser kennt als irgendjemand sonst, die mit uns ist seit unserer Geburt, uns ständig begleitet, jeden Tag, jeden Moment und die da sein wird im Augenblick unseres Todes, unser wirkliches Selbst, unser wahres Selbst, unser höheres Selbst. Das Seelenselbst, das an dem einen Ort zu finden ist, an dem wir nie suchten, in uns. Überall haben wir uns umgesehen, nur nicht in unserem eigenen Inneren. Das höhere Selbst existiert nicht irgendwo da oben über uns, nicht in irgendeiner unerreichbaren himmlischen Region des Weltenraums, sondern hier drinnen, tief in unserem Innern, im inneren Raum. Doch es existiert auf einer höheren Schwingungsebene als das bewusste Alltagsselbst. Wir alle sind von unseren Eltern, unserem kulturellen Hintergrund und der Gesellschaft, in der wir leben, dazu erzogen worden, in der äußeren Welt nach Wissen zu suchen, als handle es sich um eine Ware, die von irgendwo kommt, ein Nahrungsmittel, das wir konsumieren müssen. Aber auf diese Weise erhalten wir nur äußeres Wissen. Wissen, das durch die äußeren Bewusstseinsschicht vermittelt und von ihr geprägt wird. Wissen, das sich auf äußere Erscheinungen, Experimente, Argumente, Urteile, Meinungen und Glaubensvorstellungen gründet, dass wir Zugang zu einem inneren Wissen haben, das sagt man uns nicht. Zu einem Wissen, das aus dem Inneren kommt und sich auf die Realitäten jenseits der Erscheinungsformen physischer Existenz gründet. Man sagt uns nicht, weil der Weg zu diesem Wissen verloren oder verschüttet wurde. Unsere äußere Bewusstseinsschicht wurde von anderen Menschen programmiert. Erst von unseren Eltern, dann von unseren Lehrern, von den Sitten und Gebräuchen der Gesellschaft, in die wir geboren wurden. Das in diese Bewusstseinsschicht eingegebene Programm bestand aus den Überzeugungen und Einstellungen, den Meinungen, Vorurteilen und Einflüssen anderer. Es wurde geprägt von der Konsumgesellschaft, in der wir leben, von den Werbeleuten, die Wünsche und Sehnsüchte wecken. Es wird manipuliert von den Medien, Politikern, Kommentatoren, Analytikern und gerade aktuellen Agoren der öffentlichen Meinung. Es wird beeinflusst vom Ehemann, der Ehefrau, dem oder der Geliebten, von Freunden und Nachbarn, den Menschen, mit denen wir und für die wir arbeiten. Die äußere Bewusstseinsschicht bringt uns dazu, uns entsprechend den Erwartungen anderer zu verhalten. Sie lässt uns glauben, was andere über uns sagen. Sie bewirkt, dass wir uns dem Bild anpassen, das andere von uns haben. Nur selten ist es uns möglich, so zu sein, wie wir wirklich sind. Bei all dem ständigen Geschnatter und unaufhörlichem Lärm, die aus unserer Umwelt auf uns eindringen, halten wir nie lange genug inne, um auf die aus dem Inneren kommenden Antworten zu hören. Aber nur das Innere selbst kennt sie gut genug, um zu wissen, wer sie sind, was sie hier tun und wohin sie gehen sollen. Diese Antworten kannte es schon immer. Das Problem besteht darin, dass sich das kleine Selbst, das Ich der äußeren Bewusstseinsschicht, vom Erinnerungskanal abgeschnitten und den Weg verloren hat. Wenn Sie wirklich die Antworten finden wollen, müssen Sie den Mut aufbringen, die Kopfhörer abzunehmen, die Sie diesem ständigen Bombardement aussetzen. Sie müssen lernen, auf das innere Bewusstsein zu hören, das Ihnen helfen wird, die Wahrheit über sich selbst zu erfahren und zu jener Zufriedenheit zu gelangen, nach der Sie sich sehnen. Und was ist mit dieser Zufriedenheit gemeint? Es ist der Zustand, in dem Sie nicht irgendetwas wollen. Wenn Sie zufrieden mit dem sind, was der Augenblick Ihnen bietet, und Freude und Nutzen aus dem gerade gelebten Moment ziehen, stellen Sie sich nur einmal vor, Sie entdecken Freude und Erkenntnis im jeweils gegebenen Augenblick. Das mag Ihnen wie ein unmöglicher Traum vorkommen, den Sie aber, wenn Sie wollen, verwirklichen können, denn darin besteht im Grunde der allgemeine Sinn des Lebens. Denken Sie daran, dass Sie ohne Liebe, Weisheit und Macht nichts bewirken können und dass diese drei Prinzipien ein ausgewogenes Dreieck bilden müssen. Selbst wenn Sie nur eine Tasse Kaffee machen, erfordert das die Anwendung dieser drei Prinzipien. Die Liebe oder den Wunsch, die den Willen zum Handeln wecken, die Weisheit des Wissens, wie man das macht, und die Macht oder Kraft, es auszuführen. Dies sind die drei Eigenschaften der Seele, die Sie entwickeln werden, und um sicherzugehen, dass wir die Dinge nicht missverstehen oder aus dem Gleichgewicht geraten, lernen wir über die Orientierung an der Natur. Macht ohne Weisheit und Liebe ist gefährlich. Weisheit ohne Macht und Liebe bleibt trocken und akademisch. Liebe ohne Macht und Weisheit ist schwach und töricht. Wir müssen lernen, unserer Intuition zu vertrauen und ihr entsprechend zu handeln. Dann werden sich uns neue Wege eröffnen und unser Leben wird mit seiner ursprünglichen Absicht, seinem eigentlichen Ziel und mit dem Fluss der Natur in harmonischerem Einklang stehen.